Liebe Geschwister, schön, dass es jetzt geklappt hat. Ich bitte nochmal um Entschuldigung für meine Abwesenheit. Im April war das, glaube ich. Da habe ich tatsächlich Corona gekriegt, weil meine Frau bei unseren Kindern in der Schweiz war und dann von den Kindern dort das Virus mitgebracht hat. Es ging mir gut während der Zeit. Ich musste halt einfach zu Hause bleiben, weil ich ansteckend war. Und deshalb konnte ich nicht hier sein. Aber es hat gepasst, dass wir uns jetzt Ende August sehen, und das ist auch schön. Mein Name ist Marc Schiebli und ich stamme ursprünglich aus der Schweiz, wie mein Name auch verrät. Bin in Zürich geboren, habe mit etwa 20 Jahren mich bekehren dürfen zum Herrn Jesus. Ich bin in einer weltlichen Familie aufgewachsen, nach dem Motto, jeder muss selber wissen, was ihn glücklich macht. Ich war sehr unglücklich, weil ich nicht wusste, was mich glücklich machen könnte in dieser Welt. Aber durch meine Bekehrung zum Herrn hat sich alles geändert. Unter anderem meine Einstellung zum Thema Ehe und Familie. Mit 16 hatte ich gesagt, ich will niemals heiraten. Das ist das Dümmste, was einer machen kann. Meine Eltern hatten sich scheiden lassen, als ich 5 Jahre alt war. Und ich bin dann mit meinem Vater und meinen 2 Schwestern. Bei ihm sind wir geblieben, aufgewachsen. Da kam die Stiefmutter dazu mit einem anderen Kind noch. Also war schon Patchwork in den 70er Jahren damals. Aber durch meine Bekehrung habe ich die biblische Sicht von Ehe und Familie verstehen dürfen. Gott hat mir dann eine ganz liebe Frau geschenkt, die Veronique. Sie stammt aus der französischen Schweiz. Wir haben in Lausanne geheiratet, 1985, sind dann ins Wallis gezogen, einem südlichen Gebirgskanton der Schweiz. Dort haben wir 7 Jahre gelebt und sind dann 1992, Dezember 92, also vor knapp 30 Jahren, nach Deutschland gekommen, weil Martin Fedder, Gründer der Zentralafrika-Mission, eben hier in Morsbach-Steimelhagen französischsprachige Mitarbeiter suchte. Französisch kann ich ganz gut, weil ich es in der Schule lernen musste als Schweizer und weil dann meine Frau eben als französischsprachige Schweizerin es mir dann auch richtig beigebracht hat. Sie ist Lehrerin von Beruf und hat das gerne getan, auch wenn es mühsam war, weil es mich immer wieder korrigieren musste. Französisch ist eine furchtbare Sprache, also wer sie lernen will, der muss wirklich Sitzfleisch haben und Ausdauer. Aber es ist sehr nützlich, gerade fürs Missionswerk in Afrika. Da gibt es über 20 Länder, wo die französische Sprache eben vorherrscht. Ja, und so lebe ich seit 30 Jahren mit Veronique und unseren 7 Kindern, die nicht mehr zu Hause sind, die mittlerweile auch alle ausgeflogen sind, in Morsbach-Steimelhagen. Die Kinder haben sich verstreut auf die ganze Welt. Der Aurelien, der lebt in Australien sogar und eine Tochter in der Schweiz, 3 in der Gegend von Köln hier. Wir haben auch schon 5 Enkel, 5 von unseren Kindern sind schon verheiratet. Ja, und so geht die Zeit ins Land. Und wenn man älter wird, dann entweder fürchtet man sich vor der Zukunft oder man freut sich darauf. Und ich glaube, als Christen haben wir als einzige Menschen den Grund, uns wirklich auf die Zukunft zu freuen. Älter werden ist schön, wenn man Christ ist. Nicht wegen der Beschwerden, die mit dem Alter verbunden sind, aber weil man der Herrlichkeit näher kommt, weil man dem Ziel näher kommt. Und das Ziel, die Herrlichkeit, die uns erwartet, die ist viel, viel besser als alles, was man hier auf der Welt erleben kann. Und darum heißt unser Titel auch, Titel über diesen Tagen, Thronsaal oder Tränental? Ja, ein Fragezeichen dahinter. Was ist dein Bild von der Zukunft? Denkst du, da geht die Welt unter, das ist ja furchtbar. Dann hast du recht. Oder denkst du, nein, ich werde im Thronsaal sitzen. Und dort vor dem Herrn sein und am Ziel sein und mit ihm herrschen in alle Ewigkeit. Hast du auch recht. Und beide Herzen schlagen in unsere Brust, weil wir sind ja irgendwie auch mit dieser Erde und dem Schicksal dieser Erde verbunden und besonders den Menschen, die wir noch erreichen möchten und die blinden Auges oder man muss sagen sehenden Auges, ohne dass sie es wissen, in diese Gerichte hineingehen, die kommen. Und über diese Dinge wollen wir uns Gedanken machen in diesen Tagen. Und ich weiß, dass Prophetie hat 2 Probleme. Zum einen ist es etwas, was den Menschen eben Angst macht, weil sie sagen, ich will nichts hören von Gericht. Und zum zweiten, das zweite Problem ist, dass die Menschen oft sagen, sowohl Christen als auch Nicht-Christen sowieso, ja, das weiß man alles doch nicht so genau. Über nichts wird so viel gestritten wie über Prophetie. Und wir müssen da sagen, ja, es geht um Erkenntnisfragen. Und wir tun sehr gut daran, Christen, die eine andere prophetische Sicht oder in Nuancen und Details Dinge anders sehen, genauso zu respektieren und zu lieben und ihnen nicht den Glauben abzusprechen. Und dennoch möchte ich euch Mut machen, lest das Wort Gottes, lest die Offenbarung und bittet den Herrn, euch vorzubereiten durch sein Wort für die Zukunft, nach seinem Geist und so wie er es möchte. Und ihr müsst selber urteilen, nach meinen 4 Vorträgen heute, Montag, Dienstag und Mittwoch, ob ihr mir folgt und ob ihr auch meinen Überzeugungen, meinen Argumenten folgen wollt. Ich hoffe, dass ich euch überzeugen kann, denn ich glaube, dass das, was ich euch sage, wirklich schriftgemäß ist und von der Schrift begründet werden kann. Und dennoch weiß ich, es gibt liebe christliche Brüder und Schwestern, die zum Teil auch meine Freunde sind, die gewisse Dinge anders sehen. Aber deshalb sind wir zusammengestellt, dass wir auch immer wieder miteinander ins Wort hineinschauen und darüber reden und versuchen, die Wahrheit zu finden. Ich werde darauf noch zu sprechen kommen im Laufe der 4 Vorträge, aber das ist jetzt nur eine kurze Vorwarnung gewesen, wie wir mit Prophetie konfrontiert werden. Die Themen heute: ein Überblick über die ersten 3 Kapitel der Bibel und eine zeitliche Einordnung der Geschehnisse der Offenbarung, damit wir einigermaßen verstehen, wo wir uns heute befinden in Gottes Plan und warum es ab Kapitel 4 in der Offenbarung mit einem ganz neuen Kapitel weitergeht. Also ab Kapitel 4 in der Offenbarung mit einem neuen Abschnitt, mit einem neuen Kapitel in der Menschheitsgeschichte. Und warum wir uns heute in den Kapiteln 2 und 3 befinden, das möchte ich heute begründen und hoffe, dass uns das hilft, uns einfach zu orientieren im Zeitplan oder auch auf der Zielgeraden, auf der wir uns jetzt befinden. Der zweite Titel, der Untertitel heißt ja Gemeinde Jesu auf der Zielgeraden. Heute geht es also um Offenbarung Kapitel 1 bis 3, Christus im Himmel und seine Gemeinden auf der Erde. Wir schlagen die Offenbarung auf in Kapitel 1. Wir werden die Kapitel 2 und 3 nicht lesen. Ich werde in der letzten Viertelstunde einfach einen kurzen Überblick über diese 2 Kapitel geben. Aber wir wollen Kapitel 1 anschauen und dann ganz besonders uns fragen, was hat es mit dem Geheimnis der Sterne und der Leuchter auf sich? Wir befinden uns am Ende des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Das steht zwar nicht direkt in der Bibel, aber indirekt, weil wir nämlich in der Situation, in der Johannes, der letzte noch Lebende der 12 Jünger, sich hier befindet und diese Offenbarung bekommt. Die Situation, in der er sich befindet, ist die, dass er diese Offenbarung für 7 Gemeinden bekommt, die durch den Dienst des Apostel Paulus hauptsächlich gegründet worden sind, die sich aber offensichtlich in der 2. oder auch schon 3. Generation befinden. Paulus war unterwegs in dem sogenannten Kleinasien, der damaligen westlichen Türkei, auf seiner 2. und 3. Missionsreise. Und das war so ungefähr das Jahr 50 bis 55. Und jetzt sind wir in der 2. Generation angekommen. Die 3. Generation wird wohl schon zum Teil auch geboren sein schon. So sind wir ungefähr im Jahr 90 nach Christus, gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Und wir müssen uns vorstellen, das Römische Reich hatte ein gigantisches Ausmaß um das ganze Mittelmeer herum. Die Christen hatten angefangen, sich zu verbreiten und sich auszubreiten in diesem Reich, aber sie hatten keinen geografischen Fixpunkt mehr, um zu sagen, Jerusalem, das ist unser Zentrum, denn Jerusalem war zerstört worden, 70 nach Christus, insbesondere der Tempel. Sie hatten also nicht wie die Juden einen geografischen Fixpunkt, wo sie sagen können, von da aus geht das Christentum in die ganze Welt und das ist unser Hauptsitz und da sitzt unser Oberbischof. Nein, sie waren verstreut im ganzen Römischen Reich und sie hatten auch noch keine großen Kathedralen, dass sie sagen konnten, hier in diesem Gebäude, Kölner Dom, da versammeln wir uns. Sie versammelten sich in Häusern. Wir kennen in der Schrift kein anderes Modell als das im Haus von Aquilas und Priscilla, Philemon und Appia oder wie sie alle hießen. Die Christen zusammenkamen Also kein geografisches, kein materielles, kein physisches Zentrum, keine Fixpunkte, sondern der Fixpunkt war Jesus Christus. Aber der war nicht mehr da, der war im Himmel. Aber der war in ihren Herzen und er hatte gesagt, überall wo zwei oder drei zu meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Und so breitete sich das Christentum aus, durch Liebe zum Herrn Jesus in den Herzen, durch den Heiligen Geist, der in den Gläubigen wohnte. Und immer wenn sie sich trafen, dann hörten sie gemeinsam das Wort Gottes, sie priesen den Herrn, sie ermutigten sich gegenseitig in der Gemeinschaft. Und sie standen unter Verfolgung, zumindest unter Verachtung, nicht immer unter Verfolgung. Die wurde dann auch noch schlimmer im 2. Jahrhundert bis zu Beginn des 3. Jahrhunderts. Aber sie waren verachtet und der Einzige, der von den 12 Jüngern zum Ende des 1. Jahrhunderts noch lebte, alle anderen waren durch das Martyrium gestorben, so sagt es uns neben Jakobus, von dem wir es ja wissen, dann die außerbiblische Geschichte. Der Einzige, der noch lebte, war Johannes. Der Bruder des Jakobus, also nicht Johannes der Täufer, sondern der Jünger Johannes und Apostel. Und er befindet sich auf Patmos, eine kleine griechische Insel, als Gefangener des römischen Kaisers. Der römische Kaiser ist ein heidnischer Kaiser. Der hat nichts mit dem Christentum zu tun. Dem sind die Christen ein Ärgernis. Und anstatt dass die Christen die Macht ergreifen und herrschen über die ganze Welt, sind sie verachtet in diesem Weltreich. Und der letzte Repräsentant, der von Jesus Christus eben noch benannt war als Jünger und Apostel, er ist ein Greis, er ist auf einer Insel, wo die Gefangenen gehalten wurden. Auf Patmos war eine Gefängnisinsel und er musste vielleicht auch in den Kupferminen dort arbeiten. Gesundheitlich sehr schädliche Arbeit. Und jetzt ist er da, verlassen, außer Verkehr gesetzt. Und es geschieht ihm etwas Wunderbares. Der Herr Jesus begegnet ihm. Und was wollen wir lesen? Wir lesen die Verse 1 bis 20. Möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Wir werden dann natürlich nicht auf jedes Detail eingehen, aber wir wollen uns das vorstellen. In diesem riesen Römerreich, die Christen verachtet, wie ich eben sagte, versammeln sich zum Namen des Herrn hin, unter Bedrängnis. Und ihr letzter Zeuge, der mit dem Herrn zusammen war mit den Zwölfen, er sitzt als Gefangener auf einer Gefängnisinsel mitten in der Ägäis. Offenbarung Kapitel 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend, hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt. Der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi alles, was er sah. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes, an die sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal Jesu und dem Königtum Jesu und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel genannt Patmos um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie die einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus und Smyrna und Pergamos und Thyatira und Sardes und Philadelphia und Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand
und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun das, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter, Doppelpunkt, die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Der Herr Jesus erscheint hier dem Johannes nicht mehr, wie Johannes ihn gekannt hatte, als er mit ihm auf der Erde unterwegs gewesen war, während des irdischen Lebens des Herrn Jesus. Da war er das Kind in der Krippe, da war er der Zimmermann, da war er der, der nicht wusste, wo er sein Haupt hinlegen konnte, kein Zuhause hatte. Da war er der, der von den Menschen verlacht und verspottet wurde, ja sogar beschuldigt wurde, einen Dämon zu haben, besessen zu sein. Da war er der, der auch von seinen Jüngern oft nicht verstanden wurde. Und er war dann vor allen Dingen der, der wie ein Verbrecher gekreuzigt wurde. Jetzt erscheint er seinem Jünger Johannes in einer Zeit, wo Johannes noch so behandelt wird von den Menschen, wie damals Jesus, als er auf der Erde war. Aber Jesus ist jetzt verherrlicht. Seit der Himmelfahrt spätestens belegt er die höchste Position in der unsichtbaren Welt im Himmel. Und von daher erscheint er jetzt dem Johannes. In den Versen 12 bis 16 haben wir viele Merkmale gelesen von dieser Erscheinung und sie zeugen von Majestät, von Pracht, von Herrlichkeit, von Macht. Es ist nichts mehr gleich wie vorher. Und doch, für die Menschen hier auf der Erde bis heute, sind wir immer noch in der gleichen Situation, in der gefallenen Schöpfung, in der sündigen Welt, in den Anfeindungen und natürlich auch in der ganzen körperlichen Schwachheit, die mit dem Leben hier auf der Erde zusammenhängt. Der verherrlichte Herr gibt dem Johannes den Befehl, dieses Buch, was er jetzt offenbart bekommt, an 7 Gemeinden zu senden. Diese Gemeinden befinden sich, wie schon erwähnt, in der heutigen Westtürkei. Es sind 7 Gemeinden, die hier durch diese schwarzen Punkte gekennzeichnet sind, von denen wir nur von 2 Gemeinden etwas wissen von ihrer Geschichte. Ephesus und Laodicea. Über Ephesus wisst ihr ganz vieles. Da hat der Paulus 3 Jahre gewirkt. Da ist eine Gemeinde entstanden, die nach dem Epheserbrief eben auch bekannt ist durch diesen Brief. Und da hat auch ein Timotheus lange Zeit gedient. Das lernen wir im ersten Timotheusbrief, dass Timotheus sich in Ephesus befindet. Und wenn wir Apostelgeschichte 19 aufschlagen, dann erfahren wir dort, dass Paulus in seiner dritten Missionsreise eben diese 3 Jahre in Ephesus war und dass von Ephesus ausgehend sind in diesem Raum von der heutigen Westtürkei viele Gemeinden entstanden. Bitte schlag kurz auf Apostelgeschichte 19, Vers 8 und folgende. Paulus ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, das ist der Weg der Christen, trennte Paulus sich von ihnen und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich in der Schule des Tyrannus unterredete. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten, und außergewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus und so weiter. 2 Jahre lang, nach diesen ersten 3 Monaten, es folgen dann noch ein paar Monate, am Ende sagt er, ich habe 3 Jahre bei euch gedient, 2 Jahre lang strömt das Evangelium Richtung Osten, eben in die Gegend auf der Karte, und es entstehen Gemeinden. Sie entstehen nicht alle durch Paulus persönlich, denn an die Kolosser zum Beispiel, eine Nachbargemeinde von Laodicea, schreibt er, dass er sie von Angesicht her nicht kennt, aber dass Epaphras, sein treuer Zeuge, offensichtlich diese Gemeinde gegründet hatte, sein treuer Diener. Und neben Kolosse gab es eben auch Laodicea und Hierapolis. Die werden im Kolosserbrief alle erwähnt. Und der Paulus sagt an den Kolossern, sorgt dafür, dass der Brief, den ich euch geschrieben habe, auch in Laodicea gelesen wird. Und ihr lest auch den Brief, den ich an Laodicea geschrieben habe. Der ist uns leider nicht erhalten geblieben. Der Brief an Laodicea. Aber wir haben das Sendschreiben an Laodicea. Und so wissen wir, dass diese Gemeinden zur Zeit des Dienstes des Apostel Paulus gegründet wurden. Von den übrigen 5 Gemeinden lesen wir sonst nichts im Neuen Testament, aber sie müssten in dieser gleichen Zeit entstanden sein. An diese 7 Gemeinden soll Johannes jetzt diese Botschaft schreiben, und natürlich gilt sie nicht nur diesen 7 Gemeinden, sondern diese 7 Gemeinden stehen repräsentativ für alle Gemeinden der damaligen Zeit. Und bis heute, Ortsgemeinden, der verherrlichte Christus im Himmel und seine Gemeinden auf der Erde. Sicher habt ihr schon mal den Unterschied zwischen Universalgemeinde und Ortsgemeinde gehört. Das ist ganz einfach. Die Universalgemeinde ist die Summe aller einzelnen Gläubigen, die es je gegeben hat. Mit Gläubigen meine ich die, die an Jesus Christus geglaubt haben, in einem rettenden Glauben Buße getan haben und von neuem geboren worden sind. Und von denen gibt es seit Pfingsten bis heute Millionen. Und sie gehören alle als Glieder an den Leib Christi. Sie sind verbunden mit dem Haupt. Viele sind schon heimgegangen, viele leben noch. Ja, das ist die Universalgemeinde. Aber nach Gottes Plan soll die Universalgemeinde dargestellt werden, repräsentiert werden durch Ortsgemeinden. Und um solche Ortsgemeinden geht es jetzt hier in der Offenbarung in Kapitel 2 und 3, beziehungsweise ab Kapitel 1. An solche Ortsgemeinden ist die Offenbarung geschrieben, und 7 von ihnen werden genannt, stellvertretend für alle Ortsgemeinden. Diese Ortsgemeinden existierten real damals. Heute existieren sie nicht mehr, weil die ganze Türkei durch den Islam ja völlig entchristianisiert wurde. Man kann zwar noch nach Ephesus gehen, und der Touristenführer führt einen dann zu irgendwelchen Ruinen und zeigt einem sogar das Taufbecken in dem Saal, in dem angeblich die Gemeinde von Ephesus sich versammelte. Das kann gut sein, aber es sind nur noch Ruinen da. Es sind nur noch tote Steine da. Die Ortsgemeinden, um die es damals ging, die sind mittlerweile verschwunden, aber sie sind ersetzt worden durch viele andere, unter anderem durch Refrath oder Morsbach. Und so ist die Geschichte weitergegangen bis heute. Es sind immer wieder Ortsgemeinden entstanden, andere sind verschwunden. Wie alt ist eure Gemeinde hier? Ist die schon 100 Jahre alt? Schon drüber, hm? Ja, Kompliment. Also ihr habt es schon geschafft durch ein paar Generationen. Aber das ist gar nicht so einfach. Und genau das ist das Problem, was wir an diesen Sendschreiben sehen. Mit der 2. und 3. Generation kommen gewaltige Probleme, wenn die 2. und 3. Generation nicht genauso erweckt ist wie die 1. Aber bleiben wir noch bei der Erscheinung des Herrn Jesus. Er sagt dann in Vers 19, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Und das halte ich für eine, die Einteilung, die wir hier in Vers 19 haben, ist eine ganz große Hilfe, um die Offenbarung richtig zu verstehen. Was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird, ist die Gliederung der Offenbarung nach was du gesehen hast, Kapitel 1, was ist, die Kapitel 2 und 3 und was nach diesem geschehen wird, Kapitel 4 und folgende. Und dass das bestätigt wird, dass es ab Kapitel 4 um das geht, was nach diesem ist, lesen wir in Kapitel 4 in Vers 1 gleich zweimal. Kapitel 4, Vers 1, nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel und die erste Stimme, die ich wie die eine Posaune mit mir hatte reden hören, also er erinnert an Kapitel 1, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Also Kapitel 1, 19 wird in Kapitel 4, Vers 1 nochmal aufgenommen. Es wird daran erinnert, jetzt kommt das, was ich mit nach diesem gemeint habe, sagt die Stimme, sagt der Herr Jesus. Aber was ist das, was er gesehen hat? Das ist erfüllte Heilstatsache, nämlich, dass der Herr Jesus jetzt verherrlicht im Himmel ist. Und das ist Vergangenheit. Das gilt seit den Tagen der Apostel, seit der Himmelfahrt des Herrn. Der verherrlichte Christus als Mensch im Himmel, ewiger Sieger über den Tod und himmlischer Hohepriester. Durch die Himmelfahrt des Herrn Jesus hat er sich zur Rechten der Majestät gesetzt in dem Himmel. Aus Zeitgründen lesen wir jetzt diese Verse nicht. Und alle Mächte sind ihm untertan. Gott hat ihn hoch erhoben über jeden Namen. Und er hat ihn gesetzt über alle Gewalten zu seiner Rechten. So sieht ihn auch Stephanus, als er gesteinigt wird am Ende von Apostelgeschichte 7. Siehe, ich sehe Jesus Christus, den Sohn des Menschen, zur Rechten Gottes. Und dort steht er, wahrscheinlich weil er seinen Märtyrer Stephanus begrüßt und in Empfang nimmt, steht er auf. Das ist vergangene Heilstatsache. Das ist das, was du gesehen hast. Und wie ich eingangs sagte, so ist der Herr Jesus dem Johannes erschienen, als der Verherrlichte. Und Johannes fällt wie tot vor ihm nieder, haben wir gelesen. Wir könnten es nicht ertragen, wenn wir dem Herrn Jesus in seiner jetzigen Herrlichkeit begegnen würden. Wir könnten seine Gegenwart nicht aushalten. Wir würden genauso wie Johannes tot vor ihm niederfallen. Wir brauchen den Auferstehungsleib, um in die himmlische Herrlichkeit eingehen zu können. Und das können wir im Moment noch nicht. Zweiter Punkt. Was ist die Kapitel 2 und 3? Christus wartet auf das Erscheinen seines Reiches. Während dieser Zeit regiert er nur über seine Gemeinden. Und da möchte ich jetzt richtig verstanden werden, wenn ich sage, er regiert nur über seine Gemeinden, dann heißt es nicht, dass er keine Gewalt über den Rest der Welt hat, aber er hat sein sichtbares Reich auf dieser Welt noch nicht kommen lassen. Es ist immer noch der Zustand, wo der Teufel viel Spielraum hat. Die Welt funktioniert immer noch nach den Prinzipien Lust des Fleisches, Lust der Augen, Hochmut des Lebens, Macht, Geldgier, Gewalt, rohe Gewalt geben den Ton an, Kriege und so weiter. Das ist noch nicht das Reich des Herrn Jesus, das ist noch nicht das messianische Friedensreich. Aber was macht der Herr Jesus vom Himmel aus? Er regiert über seine Gemeinden. Christus wartet auf das Erscheinen seines Reiches. Und das möchte ich betonen, das können wir in Hebräer 10 ganz deutlich sehen, dass er wartet. Hebräer 10, Vers 12. Er aber, Christus, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immer da gesetzt zur Rechten Gottes. Vollendete Heilstatsache. Himmelfahrt. Fortan wartend, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Das Erlösungswerk ist vollbracht, aber das Reich ist noch nicht sichtbar, weil der Herr Jesus wartet. Noch wartet er, bis ihm seine Feinde zu Füßen gelegt werden. Seine Feinde können sich noch austoben in dieser Welt, sowohl in der unsichtbaren wie auch in der sichtbaren. Der Teufel und seine Dämonen haben noch sehr viel Spielraum und der sündige Mensch genauso. Der Herr Jesus wartet und genau das bestätigt auch der Kolosserbrief in Bezug auf uns. Noch regieren die Christen, noch herrschen die Christen nicht in dieser Welt, sondern sind Zeugen Jesu. Kolosser Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das sagt Paulus zu lebenden Christen, die jetzt auf der Erde leben. Unser Leben ist verborgen mit ihm. Wir sitzen gewissermaßen schon zu seiner Rechten im Glauben. Wir sind auferweckt durch die Wiedergeburt. Und Paulus spricht schon von unserer zukünftigen Stellung, aber sie ist noch nicht offenbar geworden. Und so sagt er in Vers 4, wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Und das ist noch nicht jetzt. Der Herr Jesus wartet und wir warten. Aber in der Zeit des Wartens sind wir Zeugen hier auf der Erde und versammeln uns zum Herrn Jesus in Ortsgemeinden. Und dann, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen wird, das beginnt ab Kapitel 4 und diese Zeit hat noch nicht begonnen. Es gibt vier Arten, die Offenbarung zu lesen. Die eine ist die sogenannte präteristische Art, Vergangenheitsart. Die sagt, alles, was in der Offenbarung steht, hat sich im ersten Jahrhundert erfüllt, abgesehen von vielleicht den letzten zwei Kapiteln. Alles hat sich erfüllt mit der Zerstörung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels und alles ist dann irgendwie vollendet worden. Die zweite, die historische Sicht sagt, nein, ganz so eng muss man das nicht sehen, sondern während der ganzen Kirchengeschichte hat sich die Offenbarung erfüllt und die Moslems und das Papsttum und die Kriege und was es alles gegeben hat, das steht irgendwie in der Offenbarung und das kann man da drin finden. Man weiß nur nicht ganz so genau, was man wie zuordnen muss. Also in beiden Herangehensweisen muss man sehr, sehr viel in den Text ab Kapitel 4 bis 19 hineinlesen. Da gibt es noch eine dritte Art von Leuten, die sagen, das hat überhaupt nichts mit zeitgeschichtlichen Ereignissen zu tun, weder damals noch heute noch in der Zukunft, sondern die ganze Offenbarung ist ein Buch, das muss man idealistisch lesen. Das heißt, es sind Ideen, geistliche Prinzipien, die uns hier deutlich gemacht werden, dass am Ende das Gute siegen wird. Der Teufel wird am Ende verlieren, Gott wird gewinnen. Aber dafür braucht es eigentlich nicht ein Buch von 22 Kapiteln, das wissen wir von der ganzen Bibel, die vorher geschrieben wurde schon. Aber dann gibt es die vierte Art, die Offenbarung zu lesen, und das ist nach meiner Meinung die einzige, die etwas bringt und die auch schriftgemäß ist, nämlich die futuristische. Dass die Offenbarung ein prophetisches Buch ist, wie es ja auch am Anfang heißt. Glückselig, der da liest die Worte der Weissagung, denn die Zeit ist nahe. Es ist ein prophetisches Buch, das uns über zukünftige Ereignisse, die wirklich so stattfinden, und kirchengeschichtlich so stattgefunden haben mittlerweile, weil wir zurückblicken auf die Kirchengeschichte, aber eben noch vorausblicken auf das, was ab Kapitel 4 kommt, dass das Ereignisse sind, die sehr wohl so stattfinden werden, wie sie in der Offenbarung beschrieben sind. Und das werden wir ab Kapitel 4 sehen. Aber nun möchte ich mit euch ganz kurz dieses Geheimnis klären. Am Ende des Kapitels sagt er dann, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter, von denen er umgeben ist, der Herr Jesus im Himmel, ist dieses. Die Leuchter sind Ortsgemeinden und die Sterne sind Engel oder Boten. Ortsgemeinden, das Geheimnis der sieben Leuchter. Christus im Himmel umgeben von seinen Gemeinden auf der Erde. Das spricht von Identifikation. Der Herr Jesus schaut auf die Erde. Und was ihn beschäftigt, was ihm wichtig ist, ist nicht das, was im Bundestag in Berlin passiert oder in der Nationalbank oder in der Europäischen Nationalbank oder Zentralbank, Entschuldigung, in der Europäischen Zentralbank, im Finanz- und Wirtschaftssektor oder auch nicht das, was in der Allianz Arena in München im Sport geschieht. Politik, Wirtschaft, Sport, auch nicht das, was in Hollywood passiert, was die ganze Welt interessiert, wenn sie ins Kino geht. All diese Dinge interessieren den Herrn jetzt noch nicht. Ich sage es etwas überspitzt. Aber was ihn interessiert, ist das, was mit seinen Gemeinden geschieht. Und wir sind nicht anmaßend, wenn wir sagen, dass die Ortsgemeinden jetzt auf der Erde der Ort sind, wo die ganze Aufmerksamkeit des Herrn Jesus hinschaut. Er identifiziert sich, er umgibt sich mit diesen Ortsgemeinden und er wandelt in ihrer Mitte, haben wir gesehen. Verzeihung, das sehen wir erst in einem Sendschreiben, wie er so vorgestellt wird. Er wandelt inmitten der sieben Leuchter. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir unsere Ortsgemeinde nur dann auf die Dauer mit Ausharren lieben und ihr dienen, wenn wir das verstanden haben. Du hast vielleicht nette Geschwister in deiner Ortsgemeinde. Du genießt die Gemeinschaft. Du genießt vielleicht auch, dass man sich gegenseitig hilft im Alltagsleben. Man freut sich, sich zu treffen am Sonntag, gemeinsam Lieder zu singen. Aber das ist wie das Nebenprodukt, das automatische Nebenprodukt einer Ortsgemeinde. Das gehört natürlich dazu, die Gemeinschaft. Aber wenn du nicht die Schau hast, dass die Ortsgemeinde das ist, was dem Herrn Jesus am wichtigsten ist, und weil es ihm am wichtigsten ist, es auch dir wichtig sein soll, dann wirst du irgendwann nur noch die menschliche Ebene anschauen. Und wenn es dann mal Probleme gibt mit Geschwistern, die vielleicht nicht immer auf deiner Wellenlänge sind, die vielleicht nicht immer deiner Meinung sind oder die sich vielleicht verhalten auf eine Art und Weise, wo du sagst, das kann er doch nicht machen, dann denkst du vielleicht schnell, die Ortsgemeinde kann mir gestohlen bleiben. Ich kann meinen Glauben auch alleine leben. Dann kommt der Ortsgemeindeverdruss und man zieht sich zurück. Man schaut dann vielleicht noch eine Predigt am Sonntagmorgen, vielleicht noch im Internet von einem amerikanischen Prediger oder einem sonst welchen, der übersetzt wird ins Deutsche, die vielleicht sogar viel besser sind als meine Predigt heute hier. Man zieht sich zurück, man kann Musik auch übers Internet hören, gute Lieder, schöne Choräle. Man muss nicht extra in die Ortsgemeinde gehen, um zu singen. Und man verliert die Sicht für das physische Zusammenkommen der Gemeinde an einem Ort. Aber der Herr Jesus schaut in ganz besonderer Weise auf die Ortsgemeinden. Gott liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs, heißt es in einem Psalm. Natürlich liebt Gott die ganze Welt, indem er die Verlorenen erlösen will. Natürlich sieht er auch, was in der Allianz Arena und in der Zentralbank und im Bundestag geschieht. Und wir sollen beten für die Obrigkeit. Natürlich sieht er auch dein Privatleben und liebt dich und deine Familie. Aber nichts ist vergleichbar mit dem, was er an Aufmerksamkeit für seine Ortsgemeinde hat. Und das muss auch deine und meine Schau werden, wenn wir Christen sind, die dem Herrn Jesus dienen wollen in der jetzigen Zeit. Weil es ist die Zeit, wo er regiert über seine Gemeinden. Er identifiziert sich mit ihnen und er herrscht über seine Ortsgemeinden. Noch einmal, er herrscht noch nicht über die Welt. Aber was in seinen Gemeinden geschieht, das interessiert ihn. Und da spricht er auch mit einem Schwert, das aus seinem Mund hervorkommt. Er spricht in unser Leben hinein und er spricht auch in das einzelne Schicksal der Ortsgemeinden hinein, indem er sie vielleicht verschwinden lässt, indem er den Leuchter wegnimmt und dann existieren sie nicht mehr, wie wir gesehen haben mit den 7-Cent-Schreiben, die irgendwann einmal weggenommen wurden, die nicht mehr existieren heute. Das ist ein Gerichtshandeln, wenn der Herr das tut. Die 7 Sterne, das Geheimnis der 7 Sterne, möchte ich so zusammenfassen, der verherrlichte Christus regiert über seine Gemeinden durch sein Wort. Hier sehen wir das Prinzip der Kommunikation. Bei den Leuchtern ist es die Identifikation. Er bekennt sich zu seinen Gemeinden hier auf der Erde. Und wie regiert er jetzt über sie? Indem er zu ihnen redet. Was heißt das Wort Engel? Die sieben Sterne sind Engel der Gemeinden. Das Wort Angelos, Engel, im Griechischen Angelos, kommt 186 Mal vor im Neuen Testament. Oft sind es tatsächlich Engel, die damit gemeint sind, buchstäbliche Engel, was wir im Deutschen auch als Engel verstehen, eben Geistwesen. Das gleiche Wort heißt aber auch Bote, also einer, der eine Nachricht überbringt. Und in diesem Sinne wird es auch ab und zu gebraucht. Lukas 7, Vers 24, dort sehen wir die Boten in der Person der Jünger des Johannes des Täufers. Als aber die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Diese Boten waren von Johannes, der ja durch Herodes gefangen genommen worden war, zu Jesus gesandt worden und ließen ihn fragen, bist du, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und sie werden Boten genannt, was sie auch waren. Sie waren geschickt von Johannes, dem Täufer, zu Jesus als menschliche Boten. Aber es ist das Wort Angelos. Das Gleiche sehen wir bei den Spionen, die Rahab aufgenommen hat. Sie sind von Mose ja ausgesandt worden, um das Land auszukundschaften. Und es heißt in Jakobus 2, Vers 25, ebenso auch Rahab, die Hure, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ. Ihr kennt die Geschichte, sie hat diese zwei Boten, diese zwei Spione versteckt und hat sie dann ziehen lassen. Es waren Menschen, aber sie werden hier im Neuen Testament Angelos genannt. Also wir müssen, wenn wir das Wort lesen, uns immer fragen, meint es Engel oder meint es Boten im Sinne von menschliche Boten? Und ich glaube, dass wir gut daran tun, hier in Offenbarung 1 das Wort Angelos als menschliche Boten zu verstehen und nicht als himmlische Engelwesen. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Jetzt gibt es verschiedene Anwendungen, wenn man sagt, wenn man es ganz wörtlich nimmt, sagen einige Ausleger, sind das die Abgesandten der Gemeinden, die bei Johannes auf Patmos waren, die bei ihm waren, die ihn besucht haben. Und aus jeder dieser sieben genannten Gemeinden war einer bei ihm und das waren die Boten. Das wäre eine ganz wörtliche Auslegung. Eine etwas im übertragenen Sinn gestaltete Anwendung wäre, dass man sagt, diese Boten sind Älteste, Aufseher, Pastoren, Prediger der Gemeinden, weil sie ganz besonders beauftragt sind, das Wort Gottes der Gemeinde zu predigen. Aber wer ist wirklich Bote im allgemeinsten Sinn in der heutigen Zeit zwischen Jesus und dieser Welt? Ja, das bist du, das bin ich. Als wiedergeborene Gläubige sind wir Gottes Boten in dieser Welt. Und der Herr Jesus, er regiert, er leitet seine Gemeinde, er pflegt seine Gemeinde durch seine Boten, durch Brüder und Schwestern, die eben Glieder an seinem Leib sind und die sein Wort leben und verkündigen. Also ob du in der Sonntagsschule arbeitest, ob du im Hauskreis arbeitest, ob du Geschwister persönlich besuchst, immer wenn du mit dem Wort Gottes unterwegs bist, bist du ein Stern in der Hand des Herrn Jesus. Bist du ein Bote. Und ich glaube, mit dieser Anwendung sind wir auf der sicheren Seite, weil es einfach das Prinzip der Kommunikation deutlich macht, wie der Herr Jesus über seine Gemeinde herrscht. Nicht mit Gewalt und Macht, wie in den Ländern und von den Regierungen dieser Welt, sondern durch sein Wort. Wie hat der Herr Jesus in dein Leben hinein regiert? In der Regel, indem du sein Wort gehört hast und dich verändert hast. Was macht der Herr Jesus im Moment mit dir, um dich auf diesen oder jenen Weg zu bringen? Du liest die Bibel und du verstehst, aha, ich muss vielleicht diesen oder jenen Dienst tun. Also das Wort des Herrn redet in seine Gemeinde hinein und durch sein Wort wird die Gemeinde geformt und wird vom Herrn geleitet und gelenkt. Das ist das Prinzip der Leuchteridentifikation und der Sterne Kommunikation. Und nun zum Abschluss noch einmal die Frage, warum gehe ich jetzt in die Gemeinde? Warum gehe ich in die Gemeinde? Warum soll mir Ortsgemeinde so wichtig sein? Weil ich den Herrn Jesus liebe und deshalb liebe, was er liebt. Das ist die einfache Antwort. Zu Petrus sagt er, als er ihn wiederherstellt, in Johannes 21, Petrus, liebst du mich? Er fragt ihn das dreimal. Und dreimal sagt Petrus, ja. Und dreimal sagt der Herr ihm eigentlich die gleiche Antwort, weide meine Schafe. Interessiere dich für das, was mir wichtig ist. Wenn du mich liebst, sagt der Herr, dann widme dich dem, was mir wichtig ist, dem, was ich liebe. Johannes 5, Vers 1, 1. Johannes 5, Vers 1 heißt es, wer den liebt, der gezeugt hat, liebt auch den, der von ihm gezeugt worden ist. Wenn wir den Herrn Jesus lieben, der seine Gemeinde bildet, zeugt hier auf der Erde, dann müssen wir auch seine Gemeinde lieben. Und ich kann euch nur sagen, der Herr Jesus schaut mit größter Aufmerksamkeit auf diesen Ort hier. Auch wenn du das vielleicht in deinem Herz nicht immer spürst, erfasse es im Glauben und setz dich ein für deine Ortsgemeinde. Das ist Gottes Plan in der jetzigen Zeit. Ortsgemeinde. Da hat er seine ganze Aufmerksamkeit und darüber regiert er im Moment. Die sieben Gemeinden sind sieben Gemeinden in unterschiedlichen Zuständen. Über fünf Gemeinden ruft der Herr Buße aus. Er fordert sie auf zur Buße. Ephesus, Pergamon, Thyatira, Sardes, Laodicea, sie alle sind mehr oder weniger abgewichen von ihrer ursprünglichen ersten Liebe und von ihrer ursprünglichen Treue, von ihrem ursprünglichen Engagement im Leben für den Herrn. Nur Smyrna, die verfolgte Gemeinde, und Philadelphia, die schwache, aber treue Gemeinde, bekommen keinen Tadel, sondern bekommen nur Ermutigung. Es ist erschütternd zu lesen, wie diese Gemeinden, diese sieben auserwählten Gemeinden, schon in der zweiten Generation, also 50 nach Christus bis 90 nach Christus, 40 Jahre, wer sich damals mit 20 unter Paulus bekehrt hatte und seinem Dienst, der war mit 60 noch am Leben, als Johannes die Offenbarung bekommt. Und wir sehen zum Teil schlimme Zustände in diesen Gemeinden bereits in der zweiten Generation. Ihr lieben jungen Leute, ihr müsst die Flamme der Erweckung weitertragen. Wenn ihr in euren Herzen nicht erweckt seid, dann wird die Gemeinde eingehen. Dann wird sie weggetan werden, genauso wie die Gemeinden damals, die heute eben in der Westtürkei nicht mehr existieren. Der Herr kann die interne Generation zum Leben erwecken, wenn die eigenen Kinder aus den christlichen Häusern zum Glauben kommen. Er kann natürlich auch von außen hinzutun. Und das sehen wir in diesen Gemeinden, wie wichtig es ist, das Leben, die Verbindung zum Herrn nicht abreißen zu lassen. Wann ist denn eine Gemeinde, die einen Leuchter hat? Wie könnt ihr wissen, dass ihr einen Leuchter im Himmel habt? Das ist eine gute Frage, oder? Ein Leuchter, mit dem der Herr sich identifiziert, sagt, das ist meine Gemeinde hier auf der Erde. Und als wir in Morsbach neu angefangen haben, mit 6 Familien, ausgehend von Waldbröl im Jahr 2007, da mussten wir uns diese Frage auch stellen. Ja, wir sagen jetzt einfach, wir fangen mit Gemeinde neu an. Wie können wir denn wissen, ob im Himmel ein Leuchter angezündet wird für uns? Ich glaube, das ist ganz einfach, auch wieder nach dem Prinzip dessen, was die Schrift lehrt. In Apostelgeschichte 2, 42 heißt es, sie verharrten in vier Dingen, in der Lehre der Apostel, im Brechen des Brotes, in der Gemeinschaft und in den Gebeten. Wenn Gläubige, die dem Herrn Jesus gehören, eins werden, an einem Ort regelmäßig zusammenzukommen und diese vier Dinge zu praktizieren, regelmäßig und intensiv zu praktizieren, keines dieser vier Dinge darf fehlen. Lehre, Brechen des Brotes, Gemeinschaft, Gebet. Wenn eine Gruppe von Christen das tut an einem Ort, dann wird da ein Leuchter angezündet, der im Himmel leuchtet und mit dem der Herr sich hier auf der Erde identifiziert. Die Zeit fehlt uns jetzt, das näher zu betrachten, aber diese sieben Gemeinden, die Botschaft an sie, Diese einzelnen Sendschreiben sind so wichtig für uns, dass ein Bruder mal gesagt hat, es sollten keine 6 Monate in einer Gemeinde vergehen, ohne dass aus diesen 7 Sendschreiben gepredigt wird. Weil wir hier so viel Ermahnung, aber auch Trost bekommen, durchzuhalten. Wer überwindet? Jedes Sendschreiben endet mit einer Verheißung. Wer überwindet, dem werde ich. Und das werden wir ab morgen sehen, was mit denen geschieht, die überwinden, die wirklich dem Herrn gehören, weil sie von neuem geboren sind und ihm dienen. Aber wie gesagt, für die Existenz der Gemeinden hier auf der Erde werden auch viele Ermahnungen ausgesprochen, die wir zu Herzen nehmen müssen, um uns immer wieder neu auszurichten an dem, was der Herr Jesus jetzt in dieser Zeit möchte für seine Gemeinden hier auf der Erde. Gut, so viel für heute. Ab morgen schauen wir dann wirklich in die Zukunft. Heute war es mehr ein Rückblick und ein Überblick über das Wesen der Kirchengeschichte vom Himmel her gesehen, mit den Augen des Herrn, der auf seine Gemeinden hier auf der Erde schaut.